Am 22. September ist Bundestagswahl. Wir stellen Ihnen die Kandidaten des Wahlkreises Mansfeld-Saalekreis vor. Für die Linke tritt hier Harald Koch an.
Herr Koch, was war denn Ihre Motivation für Sie, damals in die Politik zu gehen? Wann ist da so der Groschen gefallen?
Ja, Motivation. Also ich bin ja 2009 in die Bundespolitik eingestiegen, wo ich vorher mehr fast ausschließlich Kommunalpolitiker war. Stellvertretender Landrat zum Schluss des Altkreises Sangerhausen, weil ganz einfach ich immer wieder festgestellt habe, ich habe damals viele mit in die Bundespolitik geschickt als Parteifunktionär, wie man heute so schön sagt, als Kreisvorsitzender der SPD damals und habe immer festgestellt, meine Erwartungen in diese Person, kommunalpolitische Probleme in bundespolitische umzuwandeln, wurden enttäuscht. Und da habe ich gesagt, mach das doch selber. Bewirb dich, stell dich der Wahl. Und so ist es passiert. Und ich habe dann auch doch verhältnismäßig überraschend 2009 das Direktmandat mit dem drittbesten Ergebnis bundesweit für unsere Partei errungen.
Sie hatten es gerade schon angesprochen. Sie haben Ihre politische Laufbahn bei der SPD begonnen und sind dann zur Linke gewechselt. Warum?
Begonnen habe ich sie zu DDR-Zeiten als Jungpionier, FDJler. Ich war auch in der SED. Ich bin heute sehr frühzeitig für Politik interessiert worden, durch viele Menschen um mich herum. Und ja, ich bin dann nach der Wende doch verhältnismäßig lange vagabundiert als Parteiloser, war aber da schon in der Kreisverwaltung in Sangerhausen in einer führenden Funktion als Beigeordneter und Finanzdezernent und habe festgestellt, ohne Partei kannst du nicht viel bewegen. Und ich habe mich damals der SPD hingewandt, weil sie für mich die politische Kraft war in dem vereinten Deutschland in unserer Region, die am sozialsten Politik gemacht hat. Und da war ich von 1991 bis 2003, 2004 Kreisvorsitzender auch gewesen der SPD. Ja. Und gewechselt habe ich quasi im Zusammenhang mit der Agenda 2010. Ich war schon viele Jahre in der SPD, auch als Kreisvorsitzender, etwas Quertreiber, weil ich mich mit diesem neoliberalen Kurs, der sich auch in der SPD breit machte, unter dem Begriff Neue Mitte, Schröder, Blair, ich habe auch gekämpft um linke Positionen, aber ich musste feststellen, sowohl was Auslandseinsätze der Bundeswehr betraf, als auch der Entsozialisierung haben wir keinen Erfolg gehabt als Linke innerhalb der SPD und mit dem Beschluss der Agenda 2010 und der ersten Auslandseinsätze der Bundeswehr auf dem Balkan bin ich aus der SPD ausgetreten.
So, rückblickend, Einführung von Arbeitslosengeld II und die Abschaffung der Sozialhilfe seinerzeit beispielsweise als die bekannteste der Hartz-Reformen, also die Hartz-IV-Reform und diverse Lockerung des Kündigungsschutzes würde mir da beispielsweise noch einfallen, die Agenda 2010. Wie hat sich das Land verändert dadurch?
Ja, die Schere zwischen Arm und Reich ist extrem weiter aufgegangen. Wir haben also noch mehr Menschen, die arm sind, also auch nach den Kriterien der UNO. Und auf der anderen Seite der Reichtum zugenommen. Das kann man anhand von einfachen Zahlen auch nachweisen, was zum Beispiel die Anzahl der Millionäre und Milliardäre ist. Es hat dazu geführt, dass die Steuern extrem gesenkt wurden für Reiche. Wir hatten mal einen Spitzensteuersatz von 53%, was die Einkommensteuer betraf unter Kohl. Jetzt liegt sie bei 42%. Und diese Einnahmeausfälle des Staates, die haben natürlich auch zum Abbau von Strukturen geführt, im Bereich der Kommunen insbesondere. Also die finanzielle Ausstattung der Kommunen ist katastrophal. Das ist auch so letztendlich mein politisches Leitbild, weil ich aus der Kommunalpolitik komme. Die soziale Kommune in einer friedlichen Welt. Ja. Und das hat natürlich zu Entwicklungen geführt, die für unsere Gesellschaft verhängnisvoll sind. Offiziell haben wir zwar weniger Arbeitslose, aber das ist Statistik. Wir haben ja auch einen Rückgang der Bevölkerung. Was wirklich katastrophal ist, dass die Anzahl der Langzeitarbeitslosen betrifft, hat extrem zugenommen, vor allen Dingen auch im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bevölkerung. Und wir haben eine Zunahme der Altersarmut, weil wenn immer weniger Arbeit haben und dann auch immer schlechter bezahlt werden, was prekäre Arbeitsverhältnisse betrifft, dann hat das auch Auswirkungen auf die Rente, auf die Rentenberechnung. Also wir laufen auf eine extreme Entwicklung der Altersarmut zu. Und das ist keine positive Entwicklung und bescheinigt den Hartz-IV-Gesetzen ein katastrophales Zeugnis. Durchgefallen.
Was würde denn da in der nächsten Legislaturperiode an Aufgaben auf Sie als möglichen wieder Bundestagsabgeordneten mit Direktmandat zukommen? Lässt sich da noch was drehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich will ja wieder dieses Mandat direkt gewinnen. Ich habe also keinen Listenplatz. Ich habe das bewusst so gemacht, weil mit diesem Ergebnis, was ich 2009 errungen habe und der Personalbreite, die wir als Linke in Sachsen-Anhalt haben, ist es wirklich das Beste, dass ich das wieder direkt gewinne, dieses Mandat. Und mit diesem Mandat will ich dann auch im Bundestag noch verstärkter als in den letzten 4 Jahren, wo ich ein Neuer war, letztendlich quasi in der Ausbildung alles erstmal kennenlernen musste, für bestimmte politische Positionen auch verstärkt eintreten. Als erstes ein gesetzlicher flächendeckender Mindestlohn von 10 Euro bundesweit. Weil das ist für mich eine der wichtigsten Voraussetzungen, um letztendlich volkswirtschaftlich als auch gesamtgesellschaftlich eine positive Entwicklung zu erreichen. Also wenn wir das schaffen würden, ich sag's mal als Kompromiss, dann eventuell sogar erreichen mit allen anderen 8,50 Euro als Beginn, ja, dann würde das zusätzliche Arbeitsplätze sichern, es würde mehr Steuereinnahmen, die Kaufkraft würde sich steigern, es hätte für alle Menschen in dieser Gesellschaft einen positiven Effekt. Das beweisen uns die Erfahrungen in Großbritannien vor fast 10 Jahren. War das auch ein Riesenproblem, viel Widerstand auch danach. Heute redet keiner mehr drüber. Das nächste Ziel wäre wirklich auch eine gerechte Steuerpolitik. Also wir brauchen wieder Steuern, wo die breiteren Schultern mehr Steuern zahlen, mehr Verantwortung übernehmen und eine Entlastung der niedrigeren Einkommen, der mittleren Einkommen. Also ein Facharbeiter muss auch wieder, wenn er mehr Lohn bekommt, das Gefühl haben, dass er auch davon mehr hat. Also brutto ist die eine Seite. Also 100 Euro brutto mehr zu bekommen, heißt ja dann Abstriche über Steuern, die immer noch zu hoch sind für einen Facharbeiter. Zum Schluss bleibt weniger übrig, als er mehr brutto bekommen hat. Das würde natürlich auch dazu führen, dass der Staat mehr Einnahmen bekommt. Allein die Anhebung des Spitzensteuersatzes wieder auf 53%. Würde Mehreinnahmen pro Jahr für die Bundesrepublik von über 65 Milliarden bringen. Allein das würde unsere Probleme bundesweit lösen. Ja, und dann ist noch ein weiteres, was ich ja auch betrieben habe in der letzten Legislatur. Ich war im Verteidigungsausschuss tätig. Ist mir ein Riesenbedürfnis. Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wir müssen also alle Soldatinnen und Soldaten aus den Auslandseinsätzen zurückholen. Historisch bedingt. Deutschland hat ja eine Vergangenheit, die letztendlich Deutschland ermahnen sollte, sich aus solchen Konflikten in der Art rauszuhalten. Wir müssen mehr entwicklungspolitisch tätig sein. Das Geld, was wir da verwenden für Auslandseinsätze der Bundeswehr, sollten wir in friedliche Projekte stecken. Und auch, was letztendlich ein wichtiges Problem ist, was damit zusammenhängt, Deutschland dürfte keine Rüstung, keine Waffen mehr exportieren.
Aber da sind doch schon die Weichen gestellt, oder? Mit dem Truppenabzug aus Afghanistan beispielsweise.
Ja, Afghanistan ist ja ein Kriegseinsatz. Ich hatte ja gesprochen von allen Auslandseinsätzen. Wir sind ja in über 11 Gebieten im Einsatz. Und was jetzt die konkrete Umsetzung betrifft, erstens hinken wir anderen Staaten hinterher. Selbst die USA zieht sich eher mit seinen Kampftruppen zurück als wir. Also wir sind quasi die, die dort unten dann das Licht ausmachen. Und als nächstes können wir jetzt schon verzeihen, dass zumindest Militärs und auch Politiker davon reden, dass wir noch länger dort bleiben müssen. Also es hängt ja ab von der sogenannten Sicherheitslage in Afghanistan. Da weiß jeder Mensch, der einigermaßen von 1 bis 10 zählen kann und sich für internationale Politik interessiert, dass die Sicherheitslage 2014 so noch nicht gegeben sein wird. Also es läuft alles darauf hinaus, dass nach der Wahl dann verkündet wird, wir bleiben länger dort. Das ist verhängnisvoll. Das darf nicht passieren.
Lassen Sie uns mal in Ihren Wahlkreis schauen. Der Wahlkreis Mansfeld, dort ist es wie in vielen ländlichen Gebieten in Deutschland und auch wie in vielen Gebieten in Sachsen-Anhalt, und zwar die Bevölkerung überaltert und schrumpft. Daraus ergeben sich eine ganze Menge gegenwärtiger, aber auch zukünftiger struktureller Probleme. Gibt es Dinge, die Sie aus Berlin mit Ihrem Sitz im Bundestag tun könnten, damit der Landkreis, damit Ihr Wahlkreis lebenswert bleibt?
Ja, das ist ja immer dieses wirklich viel diskutierte Thema Demografie. Und diese demografische Entwicklung wird meines Erachtens missbraucht, um negative Entwicklungen zu begründen. Negative Entwicklungen für die breite Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung schon hört, Reform, erschreckt sie ja regelrecht, weil Reform heißt ja nicht mehr was Positives, sondern ist eher mit negativer Entwicklung, mit Einbußen, mit Reduzierungen verbunden. Und diese demografische Entwicklung, die hat es schon die letzten 300 Jahre gegeben. Da hat sich immer die Bevölkerung entwickelt und wir können nachweisen, die letzten 150 Jahre, was diesen Lebensbaum betrifft, immer negativer. Der Baum stellt sich auf die Spitze. Aber wir haben gleichzeitig auch eine Entwicklung der Produktivität in der Gesellschaft. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Die Abnahme der Bevölkerung ist langsamer erfolgt, auch jetzt was die Zunahme des älteren Teils der Bevölkerung im Verhältnis zu den jüngeren, langsamer erfolgt, als die Produktivität gesteigert wurde. Also die Produktivität ist schneller gestiegen. Es gibt also ganz seriöse, konservative Berechnungen von Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, mit der Produktivität kann ich mehr Menschen ernähren, unterhalten, als es noch vor 50 Jahren, vor 100 Jahren war. Es gibt ja diesen Club of Rome, das ist ja bekannt bei vielen Menschen. Die haben ja viele wissenschaftliche Untersuchungen veröffentlicht, in den 60er Jahren schon Faktor 3. Ja, heute sprechen wir sogar von Faktor 7. Also das ist für mich kein Grund. Aber Ihre konkrete Frage war jetzt, was kann ich im Bundestag bewirken, um für meine Menschen, also für, um für die Menschen meines Wahlgebietes, Wahlkreises positive Entwicklungen zu bewirken. Also der Anteil der europapolitischen Entscheidung an den Auswirkungen auf die Menschen in unserem Land ist ca. 70%. Also in erster Linie sind Europapolitiker gefragt. Dann bleibt 30% Bundespolitik übrig. Aber wir als Bundespolitiker müssen Einfluss nehmen auf Entscheidungen in Brüssel, in Straßburg, dass wir also dort noch stärker die Besonderheit der deutschen Entwicklung als auch der regionalen Entwicklung, wie also auch Sachsen-Anhalt, berücksichtigt wird, dass also nicht alles unter eine allzu breite Nomenklatur geworfen wird. Also die Banane muss nicht gerade sein, ja. Die Glühbirne muss nicht unbedingt quecksilberfrei sein. Das sind alles so Entwicklungen, die die Menschen berühren. Aber das Entscheidende ist, was kann ich bewirken, um dass in meinem Wahlkreis wieder mehr Arbeitsplätze entstehen, mehr Kaufkraft entsteht. Und da gibt es schon Möglichkeiten dahingehend, dass ich also für meinen Wahlkreis auch werbe, Investoren interessiere. Und ich war auf vielen Reisen und habe immer wieder festgestellt, dass der Raum Sachsen-Anhalt zwar wahrgenommen wird, aber der mitteldeutsche Raum, zu dem auch das Gebiet Harz, Südharz zählen, weniger. Viele der Gesprächspartner wissen zwar noch, dass Lutherstadt Eisleben mit Luther in Verbindung zu bringen ist, Geburts- und Sterbeort ist, aber sie kennen zum Beispiel das Rosarium in Sangerhausen nicht, ja. Und da fängt es an, also da mache ich Werbung. Aber das drückt sich nicht darin aus, dass man sagen kann, von einem Jahr zum anderen werden 1000 mehr Arbeitsplätze geschaffen. Ja. Also ich möchte auch und bringe mich da auch ein, ganz konkret alle Projekte unterstützen für die gewerbliche Ansiedlung. Wir haben zum Beispiel dieses Projekt bei Sangerhausen, diesen Industriepark Südharz zu installieren. Das ist ein sehr schwieriges Projekt, weil es ernste Wettbewerber bei Leipzig als auch im Nordthüringischen gibt. Ja, da bringe ich mich schon ein und klinke mal oder putze die ein oder andere Klinke.
Nun ist es im ländlichen Raum tatsächlich dann auch in Zeiten schrumpfender Bevölkerung immer schwieriger, die Dienstleistung, kommunale Dienstleistung, Daseinsvorsorgeleistungen zu den Bürgern hinzubekommen. Was wäre denn da der richtige Weg?
Die Dienstleistung zum Bürger.
Den Weg zum Arzt kurz zu halten beispielsweise.
Ja, genau. Ja, wir haben ja hier im Moment eine gegenläufige Entwicklung, dass die Wege immer länger werden, auch unter dem Deckmantel der demografischen Entwicklung. Wir haben eine Privatisierung wichtiger Bereiche, die ja letztendlich verbunden ist mit einer Maximalprofitierung, also mit Maximalprofitgestaltung verbunden sind. Ich nehme mal den Bereich der Krankenhäuser heraus. Im Jahre 2008 ist ja gegen großen Widerstand in Mansfeld-Südharz sind die Kliniken verkauft worden. Ja. Und das hat natürlich das zur Wirkung, dass in diesen Kliniken zwar hervorragende Qualität angeboten wird, aber man zentralisiert zunehmend bestimmte Leistungen, beziehungsweise gibt sie ab. Ich weiß wirklich aus sicherer Quelle, dass der Standort Sangerhausen immer weiter runtergefahren werden soll. Es sollten schon in diesem Jahr der Personalbestand bis auf 50% runtergefahren werden. Das hat Auswirkungen auch auf den Bereich der niedergelassenen Ärzte. Also wenn Sie Standorte minimieren, was Krankenhausleistung betrifft, dann gefährden Sie auch die Beziehung zwischen den Krankenhäusern und den niedergelassenen Ärzten, dem Fachärzten. Also ich insbesondere trete ein für eine flächendeckende ärztliche Grundversorgung und auch ausreichende Versorgung mit Fachärzten. Es kann also nicht sein, dass Normalpatienten, aber selbst auch Privatpatienten, lange warten müssen darauf, dass sie zur Behandlung kommen. Und das nimmt extrem zu. Also wir haben teilweise Wartezeiten bei niedergelassenen Ärzten, also der Allgemeinmedizin, aber auch der Fachmedizin von 3 bis 4 Stunden. Das ist absolut nicht hinnehmbar. Und hier gilt es also, diese Strukturen wieder auszubauen. Und das sehe ich nur eine Möglichkeit, dass wir wieder rekommunalisieren. Bestimmte Leistungen müssen letztendlich von der Kommune angeboten werden. Was alle brauchen, muss öffentlich sein. Das ist mein Credo.
Wenn wir mal in Richtung Bildungspolitik schauen, nun ist Bildung zwar eigentlich Ländersache, spätestens auch seit der letzten Föderalismusreform, sollte das so bleiben oder braucht ein junger Mensch, wenn er beispielsweise in Ihrem Wahlkreis aufwächst und später mal ins Berufsleben starten möchte, vielleicht doch ein bundesweites, einheitliches Zentralabitur beispielsweise? Also soll Bildung Ländersache sein oder bleiben?
Vielleicht sollte man mal ein bisschen ausholen, warum ist überhaupt Bildung Ländersache geworden? Und zwar hängt das zusammen mit den Ergebnissen des Zweiten Weltkrieges. Die Alliierten sind damals zu der Überzeugung gekommen, um zu verhindern, dass wieder von einer zentralen Stelle aus die Gehirne der Menschen ideologisch geprägt werden, einheitlich, müssen wir das in föderale Strukturen bringen. Damals sind ja die Länder wieder gebildet worden. Man hat also Bildungspolitik an die Länder übertragen. Und nun sind wir weit vorangestritten, auch als deutsches Volk. Und ich denke mal, die Gefahr besteht nicht mehr. Nun ist die Bildungspolitik so zu einem Lieblingsspielzeug auch von Landespolitikern geworden. Ich kenne Landespolitiker auch aus meiner Partei. Die sind zwar auch der Überzeugung, es muss wieder auf bundespolitischer Ebene angesiedelt werden, aber sie möchten es nicht gerne abgeben, weil das ihre Aufgabe ist, ist ihr letztendlich ihre Spielwiese. Also wir als Linke treten konsequent dafür ein, dass wir wieder Bildungspolitik als Bundespolitik betreiben müssen und nur als Bundespolitik, also weg von den Ländern hin auf Bundesebene, weil wir hier auf jeden Fall erst einmal die Finanzierung besser absichern können, dann nach einheitlichen Standards, ob Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt und Sachsen, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten werden wieder einheitlich nach einheitlichen Vorgaben unterrichtet und auch bewertet. Und die Abschlüsse wären auch in allen Ländern anerkannt. Es gäbe also nicht diese Irritation. Das ist aber schwierig umzusetzen. Das wird nicht von heute auf morgen sein. Aber man muss es letztendlich aufgreifen und beginnen.
Die Menschen, so sagt man, oder auch ein Blick in Sachen Wahlbeteiligung verrät es, werden offensichtlich immer politikverdrossener. Bei Kommunalwahlen geht die Zahl der Wähler relativ stark zurück. Bei Bundestagswahlen konsequent, aber nicht lange so stark. Nun haben sich in den letzten Jahren gerade durch das Internet und soziale Medien wie Facebook sehr viele Möglichkeiten aufgetan, mit ja, auch politische Inhalte zu kommunizieren und vor allen Dingen auch zu diskutieren. Menschen fragen auch sehr, sehr viele lokalpolitische Inhalte mittlerweile auch via Facebook nach. Es werden also Facebook-Gruppen gegründet für Bürgerinitiativen, wenn der Spielplatz abgebaut wird und so weiter und so fort. Ist das ein guter Weg, über diese Art der Kommunikation die Menschen mit auf die Reise zu nehmen, oder ist es vielleicht dann doch eher eine große Hysterie?
Ist auf jeden Fall ein sehr guter Weg, die Menschen mit auf den Weg zu nehmen, dass sie das Gefühl haben, sie sind wieder einbezogen, sind wieder mitgestaltend. Aber das reicht nicht aus. Das kann für mich nur der erste Schritt sein in die Richtung, dass wir wieder mehr Entscheidungen, die für die Menschen von Bedeutung sind, unter eine Abstimmung stellen müssen, wo also das Volk gefragt ist. Also mehr plebiszitärische Elemente. Volksbefragung, Volksbegehren, Volksentscheid. Also wir als Linke fordern das schon von Urzeiten her, weil die Menschen haben eher den Eindruck, zunehmend den Eindruck, dass sie an einem bestimmten Tag zur Wahlurne gehen und dann im wahrsten Sinne des Wortes ihre Stimme abgeben. Und mit dieser Stimme dann die ganze Legislatur, die Politiker, die gewählt werden, machen können, was sie wollen. Ja. Und das enttäuscht, das frustet. Und deswegen bleiben immer mehr weg. Die Partei der Nichtwähler ist ja nun schon die Partei, die die meisten Stimmen hat. Und das müssen wir wieder umkehren, indem wir den Menschen das Gefühl geben, dass sie bei den maßgeblichen Entscheidungen selbst entscheiden. Also mehr Volksbefragung und mehr Volksentscheide auf allen Ebenen. Für mich ist es zum Beispiel unhaltbar, dass nach wie vor das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Volk verabschiedet wurde. Es ist von einem Gremium damals verabschiedet worden. Und ja, selbst Änderungen müssen dann vom Volk entschieden werden. Dann kommt immer wieder der Fingerzeig und sagt, naja, dann seid ihr ja als Politiker überflüssig. Können wir uns euch sparen? Nein, natürlich muss es Politiker geben, die auf ihrer Strecke fachpolitisch tätig sind, ich in der Finanzpolitik oder in der Verteidigungspolitik. Aber wenn wir wüssten, dass unsere Entscheidung im Bundestag dann im Anschluss daran, nach 2-3 Monaten, der Entscheidung des Volkes unterstellt werden, würden wir uns schon ganz anders bemühen, auch im Interesse des Volkes Entscheidungen im Bundestag herbeizuführen, die dann auch eine große Mehrheit finden. Ich mache mal ein Beispiel auf, wo das sehr extrem widersprüchlich ist. Über 75% des deutschen Volkes sind die letzten 10 Jahre konsequent gegen den Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan. Aber mit übergroßer Mehrheit wird im Bundestag jedes Jahr die Verlängerung des Mandates bestätigt. Und das darf nicht sein.
Das heißt, da sind die Menschen also auch ein Stück weit selbst gefordert. So sind sie das auch am 22. September zur Bundestagswahl. Gibt es denn ein Thema, das Ihnen ein Stück weit Herzensangelegenheit ist? Eine Sache, für die Sie sich in der nächsten Legislaturperiode stark machen würden?
Ja, das sind auf jeden Fall die Kommunalfinanzen. Weil ich sage, die Kommune ist die Keimzelle unserer Gesellschaft. Also es fängt mit der Familie zwar an, aber ist die Keimzelle. Wenn es in der Kommune nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es in der Gesellschaft insgesamt nicht mehr. Und dort sind jetzt Situationen erkennbar, die mich wirklich beängstigen. Also Schließen von Grundschulen, Schließen von Kindertagesstätten, eine sehr starke Zentralisierung von bestimmten Leistungen. Die Wege für die Menschen werden immer länger. Kinder und Jugendliche lungern zunehmend auf der Straße herum, weil Jugendeinrichtungen geschlossen werden müssen. Jetzt erst wieder aktuell durch die Streichungsorgie der CDU-SPD-geführten Regierung. Da kommt auf uns eine Katastrophe zu und die möchte ich mit verhindern. Wir müssen also wieder umlenken, dass die Kommunen ausreichend mit Finanzen ausgestattet werden. Ich will vor allen Dingen auch die Kommunen, die Mandatsträger, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mitnehmen, auch die Landräte. Die müssen auf die Hinterbeine gehen und müssen dagegen sich aufbegehren. Ansonsten wird es keine positive Entwicklung geben.
Dann nochmal ganz kurz zusammengefasst, vielleicht für Ihre Wähler, für den Gang an die Urne, für den Gang ins Wahllokal, wofür treten Sie an?
Also ich trete für eine soziale Kommune in einer friedlichen Welt an. Das heißt, auf der einen Seite brauchen wir wieder eine Kommune, wo mehr Gerechtigkeit alltäglich ist, wo die Menschen sich sicher fühlen, aufgehoben fühlen, zu Hause fühlen, aber auch in einer Welt, die größer gesehen, also über die Kommune hinaus, international, global auch friedlich ist. Das heißt, Kriege müssen unmöglich gemacht werden.
Vielen Dank, Harald Koch. Er tritt an für die Partei Die Linke im Wahlkreis Mansfeld.